Ja, dann wollen wir gemeinsam wieder lesen, Geschwister. Wir setzen fort im Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 5, wollen wir dann auch bis Ende lesen, den Abschnitt bis Vers 18. Ja, können das anmachen. Ich werde nochmal laut lesen, obwohl ich hoffe, dass es für die meisten sichtbar ist. Und wenn wir jetzt die Bibel mithaben, das ist jetzt der Text der Schlachter-Übersetzung. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessetwillen alles ist, und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Machst du weiter? Ja. Dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, wir haben vielleicht jetzt Fragen oder Anmerkungen allgemein zu dem verlesenen Text. Das könnten wir jetzt gerne machen, dass wir das jetzt schon mal abstecken, welche Fragen hier entstehen oder wenn hier etwas besonders auffällt. Wir haben das schon letzte Mal gesagt, das war ja das Thema, der Vergleich oder die Gegenüberstellung Jesus oder Engel begann ja schon im Kapitel 1. Und wir haben auch festgestellt, es ist so nicht direkt unsere Frage. Ja, auf die kommen wir gar nicht so, weil wir nicht aus dieser Glaubenserfahrung kommen, wie jetzt die Hebräer, die Gläubigen, die damals in eine ganz andere Lebenslage waren. Sie müssten ja die Tradition, den Glauben vom Tempeldienst und dann zu dem Evangelium, zu der christlichen Gemeinde, das war ein sehr großer Schritt. Wir erinnern uns an einige Beispiele, dass der Heilige Geist da schon sehr helfen müsste, solchen Männern wie die Apostel, die das dann auch voranbringen sollten, dass sie direkte Hinweise bekamen von dem Heiligen Geist, um in diesem Weg sich zu wagen zu gehen. Ich erinnere jetzt an das Beispiel von Petrus, als er so dieses Tuch da sieht und die unreinen Tieren und wie er dann sagt, ich habe sowas doch noch nie getan. Und dass die Stimme ihm sagt, was Gott für rein erklärt, sollst du, Mensch, nicht als unrein erklären. Somit sehe ich, wollte nur noch an diese Spannung erinnern, in die sie stehen. Und deswegen ist diese Frage von dem Gottesknecht, der sich vor eine weltliche Regierung, eine Besatzungsmacht, ein Pilatus geißeln lässt. Der weltliche Mensch fällt das Urteil, dass der sterben soll. Und das sollen sie jetzt aus dem Messias annehmen. Das fällt den Leuten sehr schwer. Und deswegen sagen sie sich, es gibt doch schon Engel, die in der Herrlichkeit viel weiter sind als der Mann Jesus, den wir gesehen haben, wie er verspottet wurde. Wie soll das der Sohn Gottes sein? Das sind so die quälenden Fragen. Wie gesagt, für uns ist das jetzt nicht direkt so im Vordergrund. Deswegen, was uns aber betrifft, und das will ich jetzt noch einmal betonen, das ist das gleiche Ergebnis. Wenn dieser Abschnitt so zusammengefasst wird in Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, lasset uns mit voller Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Darum geht es eigentlich. Und deswegen, wenn wir jetzt die Größe von Jesus auch im Vergleich zu Engeln betrachten, dann lass uns das an dem Vergleich mit den Engeln nicht stören. Wie gesagt, das ist nicht so unsere Erfahrung. Aber die Größe von Jesus, die bleibt und ist das eigentliche Ziel. Und die wollen wir auch im Auge behalten. Und damit das dabei rauskommt, Geschwister, dass wir zu dem Thron der Gnade uns immer wagen zu gehen, dass wir diesen Thron der Gnade, wie das Leben sich auch nicht wendet und was auch nicht kommt, für uns ein Ort ist, wo wir hingehen dürfen, wo wir hingehen wollen und da auch wirkliche Gnade erfahren und erleben können. Somit wollen wir mit dem ganzen Abschnitt gerade die Person und das Werk von Jesus vertiefter verstehen, weil hier werden diese Themen angesprochen. Warum muss der Mensch werden? Ich habe das bis jetzt so erfahren, einem ungläubigen Menschen das zu erklären, bringt nicht viel. So, diese Argumente sind da einfach nicht. Wenn der Glaube nicht da ist, ist es auch zu wenig. Aber für uns selber sind das schon sehr deutliche Antworten, die auch hier so erklärt werden. Und der Heilige Geist hat es für wichtig gesehen, uns zu sagen in diesem Abschnitt, warum gehörte Leiden zu dem Messias? Warum war das wichtig? Warum musste er ein Mensch werden? Das sind Themen, die werden hier jetzt erklärt, gerade um eigentlich den Hebräern zu helfen, diesen Vergleich so mit den Engeln gar nicht zu machen. Oder auch zu sagen, dafür gibt es eine Erklärung, warum er niedriger gestellt war für eine Zeit als die Engel. Wir sollen letztendlich, Geschwister, und so würde ich mich freuen, wenn wir später beten zusammen, dass wir sagen können, in Jesus haben wir die volle Autorität Gottes. Da ist alles. In ihm ist die volle Autorität Gottes. Und somit soll das auch durch diese Worte der Heiligen Schrift noch einfach bei uns verstärkt und vertieft werden. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ganz bewusst den Bibeltext erstmal in eine Übersetzung zu lesen, die, ich würde mal so sagen, doch dem Grundtext sehr nah ist. Und das sind die vier Hauptübersetzungen, die man so betrachten kann, in die uns auch, die wir so auch verwenden. Schlachter ist auch eine davon. Aber jetzt den weiteren Text, um den besser zu verstehen, habe ich die Übersetzung von der neuen evangelistischen Übersetzung gewählt. Das ist dann, werden wir gleich am Text sehen, dass der Satzbau wirklich ganz anders ist. Aber wir haben ja gemerkt beim Lesen, es ist ein schwieriger Text an sich. Und von daher, glaube ich, wird uns das auch eine Hilfe sein. Wir nehmen den ersten Abschnitt, die Verse 5 bis 9, und lesen die mal in dieser Fassung. Und da die Überschrift soll uns auch schon so den Hauptgedanken hier mitgeben. Jesus ist die Herrschaft über die zukünftige Welt übertragen. Die Herrschaft über die zukünftige Welt, die ja auch noch kommt, da ist Jesus der Bevollmächtigte, der diese Welt regieren wird. Und jetzt lesen wir mal. Außerdem, also es bezieht sich auf die Worte im Kapitel 1, wo der Vergleich mit den Engeln schon ging. Außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Denn es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott, merken wir, das ist hier schon eine Hilfe, dass wir wissen, wer hier was sagt, dass du Gott an ihn denkst. Was ist der Menschensohn, dass du für ihn sorgen solltest? Für kurze Zeit hast du ihn geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Ihm hat Gott alles unterworfen. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Im Moment können wir das freilich noch nicht erkennen. Wir gehen mal so an diese Frage dran. Also, dass es nicht die Engel sind, die die zukünftige Welt regieren werden. Das ist in dem Text sehr deutlich zu lesen, so beginnt das. Und wir erinnern uns, es wurde darauf hingewiesen, dass bei der Vermittlung des Gesetzes die Engel sozusagen die vorantreibende Kraft waren. Sie haben das übermittelt. Und jetzt sagt er aber an der zukünftigen Welt, dann werden sie das nicht. Sie sind dann nicht die, die Autorität oder das Recht haben oder das bestimmen. Und er führt hier dann ein Zitat an aus dem Psalm 8, gibt das aber in Wirklichkeit gar nicht an, wo das steht. Er sagt nur, es steht irgendwo. Damit ist vielleicht zweierlei gesagt, dass der Schreiber den Empfängern so viel zutraut, dass sie die Schriften so gut kennen, dass das selbstverständlich ist, dass sie wissen, woher diese Worte stammen. Oder er will wirklich bewusst die Autorität der Schrift hochheben, unabhängig davon, wer hat es gesagt, zu welchem Anlass hat er es gesagt und dieses Ganze drumherum. Das steht in der Schrift und damit ist gut. Etliche Mal, glaube ich, sollen wir die auch so lesen, die Bibel. Etliche Mal ist gut, dass man doch die Zusammenhänge beachtet. Aber hier kann sein, dass es so auch gemeint ist, dass das einfach die Autorität der Schrift an sich bleibt. Wenn wir den Psalm 8 aber lesen, und das wäre jetzt auch gut, wenn wir das mal tun, einfach um zu merken, ohne den Heiligen Geist wäre ich nicht auf diesen Gedanken gekommen. Wo hier in diesem Psalm der Schwerpunkt sitzt. Wenn wir das jetzt lesen, dann merken wir, da geht es um den Vergleich des Menschen mit der Schöpfung. Und dieses, was ist schon der Mensch? Er nimmt die Schöpfung, er nimmt die gewaltige Kräfte der Schöpfung und vergleicht sie und sagt, was ist schon der Mensch? Das ist doch alles viel größer. Und doch denkst du an ihm, Gott. Wir merken doch, dass der Psalm verherrlicht den Menschen als Geschöpf Gottes im Vergleich zu einer Welt, die von außen her, von ihrem Umfang her, von der Größe her, von dem Komplexen her, eigentlich viel größer ist als der Mensch. Aber Gott hat diesen schwachen, zerbrechlichen Menschen wichtig gemacht. Er hat ihm gekrönt, diesen Menschen. Das ist der Psalm 8. Gott hat den Menschen in eine Stellung gesetzt, obwohl es in der Natur und in der Schöpfung viel größere Dinge gibt als der Mensch. Aber ihn hat er gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. So, und so lesen wir das. Und dieses Zitat verwendet der Heilige Geist hier und sagt hier, hier ist mehr drin. Er sagt hier, Gott hat ihm alles unterworfen. Und natürlich wäre für uns auch dieses für kurze Zeit, wie soll man das auf Menschen anwenden? Auf uns Menschen, warum für kurze Zeit? Das ist schon mal eine Frage, die in dem Psalm nicht beantwortet wird. Und so kommt der Schreiber hier zu der Hinführung, dass er sagt, schaut mal, einiges stimmt jedoch nicht, dass wir diese Psalmen einfach auf jeden Menschen anwenden konnten. Das geht nicht. Denn wo sehen wir das, dass ihm alles unterworfen ist, dem Menschen? Und deswegen kommt er weiter auf Jesus und sagt im Vers 9, doch Jesus sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer ist als die Engel gemacht. Merken wir? So wendet er das an und sagt, das, was in diesem Psalm erstmal so scheint, dass es von jedem von uns sein konnte, als ob es von jedem Menschen sich handeln würde, passt nicht zu uns Menschen, weil wir sind es nicht. Das kann man nicht direkt auf uns übertragen. Aber Jesus, sagt er, bei ihm passt das. Er war eine kurze Zeit geringer als die Engel, weil er Mensch wurde. Und es ist tatsächlich so, dass er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden ist. Und so wendet er diesen Psalm an, als ein Beleg für die Einzigartigkeit des Sohnes Gottes und für die besondere Stellung. Und wie er sagt, darum geht es eigentlich auch in diesem Psalm, was ja erstmal auch so übertragbar ist auf jeden Menschen, was da steht. Aber im Zusammenhang merkt man das, so wie er hier sich auch ausdrückt, in Vers 9, doch bei Jesus sehen wir bereits, dass das alles zutrifft, was da in dem Psalm steht. Es ist auch ein interessanter Ausdruck, und das steht auch in der anderen Übersetzung so. Jesus sehen. Es ist ja auch so eine Art zu reden von uns, glaube ich, dass wir Worte gebrauchen, die für uns auch verständlich sind. Und wir sagen einfach, wir sehen Jesus. Aber wenn wir das jetzt mal mit einem Ohr hören würden, eines Menschen, der nicht gläubig ist, für den der Glaube ganz fremd ist. Ich glaube schon, dass er nachfragen würde, wie siehst du Jesus? Wie sehen wir Jesus? Und dann soll uns das einfach bewusst sein, Geschwister, dass es ein Sprachgebrauch, der auch so gemeint ist. Auch der Schreiber meint hier nichts anderes als der Jesus, der sich im Wort offenbart, der sich im Worte Gottes aufklärt, verklärt, sichtbar macht und ja, sichtbar wird. Im Wort. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sehen wir Jesus. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir auch so übernehmen können. Aber für uns soll das auch einfach eine Ermutigung sein. Das ist auch damals gemeint in der Wortverkündigung. Hier ist auch noch eine vielleicht interessantes Detail, dass Herrlichkeit und Ehre, beides, ja, wir würden sagen, wahrscheinlich ist beides irgendwo etwas, was einen Menschen oder an wem es auch angewandt wird, wenn wir das jetzt überhaupt in unserem Sprachgebrauch nehmen, etwas ist, was groß macht, was herrlich macht, was die betreffende Person vielleicht auch ehrt. Und wenn wir uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, und dann einen kleinen Unterschied gibt es doch in der Herrlichkeit und in der Ehre. Dass wir uns einfach diesen kleinen Unterschied mal bewusst machen. Jesus, auf Jesus trifft beides zu, was oft bei uns Menschen wahrscheinlich doch eine Verschiebung geben kann. Auf Jesus trifft beides zu, Herrlichkeit und Ehre. Aber wir wollen dann später darüber noch austauschen. Ja, wenn wir noch kurz diesen Unterschied erläutern, dann hilft uns das vielleicht auch mal im praktischen Leben, weil der Begriff Herrlichkeit passt ja sowieso zu keinem Menschen. Ehre, das ist menschlich, da sagt die Bibel auch, wir sollen Ehre geben, wem Ehre gebührt. Deswegen ist das für uns näher. Aber man sagt einfach, dass Herrlichkeit etwas ist, was aus der Tatsache, aus dem Sein entsteht. Das ist einfach da. So, wenn Jesus herrlich ist, dann ist er herrlich. Ob Menschen ihm jetzt ehren oder nicht, ob sie ihm die Verehrung bringen oder nicht, herrlich ist er. Das ist immer aus dem Zustand her, aus dem Sein. Die Ehre, das ist dann schon etwas, was die anderen daraus machen. Ob sie jemandem jetzt ehren oder nicht, das machen wir dann. Zu wenig, zu viel, ist jetzt auch nicht so das Entscheidende. Aber da ist dieser Unterschied, sagt man, liegt man in diesen beiden Worten rein. Und somit, glaube ich, können wir auch ganz entspannt sein. Wir müssen Menschen nicht ehren, außer diese gegenseitige Achtung und Ehre. Ich finde, das ist eins von den stärksten Werten der Heiligen Schrift und der Wahrheit Gottes, dass er uns lehrt, jeden Menschen gleichwertig mit uns zu sehen. Und diese Ehre dem anderen zu bringen, dass er genauso gleichwertig ist wie du und ich, das ist eine grundlegende Lehre der Heiligen Schrift, weil Gott der Schöpfer ist und wir alles Menschen sind. Und da sollen wir Menschen uns nicht einer über den anderen überheben, aber wir müssen auch nicht Herrlichkeit suchen. Die braucht keiner suchen. Die kannst du nicht machen. Die kann man sich nur versuchen, an sich zu reißen oder von sich zu weisen. Das Sein ist das Sein. So wie das ist, so ist das. Und da braucht man nichts dran machen. Und da kann man auch ein bisschen entspannter leben und darauf nicht so viel Wert geben. Also alles, was mit uns Menschen betrifft. Ich lasse eine kleine Geschichte, dass ein Junge mit seinem Vater gesungen hat am Klavier. Und er hat dann die Musik gemacht und zusammen haben sie dann gesungen. Es war ein Kinderlied. Und dann haben die Worte sich immer so wiederholt. Preist ihm, kleine Kinder. Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Und dann ging das so, liebt ihm, kleine, alle kleinen Kinder. Und dann dankt ihn. Und so ging das weiter. Und irgendwann hörte der Vater auf zu spielen. Und dann sagte der Kleine zu ihm, Vati, du hast vergessen, ihn zu krönen. Weil das war die nächste Strophe, krönt ihn. Ja, das ist, was wir oft vergessen, glaube ich, unseren Herrn Jesus, so die Krönung zu geben, die Anbetung, die Ehre, die ihm gebührt. Und so erleben wir das ja aber auch, dass es immer für uns auch ein Kampf ist. Endlich mal kann ich mich selber nicht verstehen, warum das sogar in der Mitte dem Herrn Jesus gut gesonnenen Menschen, gläubigen Menschen, es schwer ist, das zu tun. Einfach mal Jesus laut zu loben und ihm die Ehre zu geben. Weil da ruft die Bibel uns doch sehr deutlich zu, dass wir das tun sollen, weil das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was wir auch zum Ausdruck bringen sollen. Und noch eins sehen wir hier in diesem Abschnitt. Hier wird Jesus ohne jedes andere Beiwort, ohne jeden Titel oder andere Anrede dargestellt. Doch Jesus sehen wir bereits. Und ich komme jetzt auf diese Frage, ich weiß nicht, ob wir uns die Zeit nehmen können dafür, durch ein kleines Traktat. Da stand das, auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist ein Wort aus dem Johannesevangelium. Ein wichtiges Wort. Nur was mir da ein bisschen seltsam vorkam, dass die Betonung gerade darauf lag. Ich erkläre das jetzt mal kurz und will mal fragen, vielleicht hat jemand da viel mehr Erfahrung mit. Mir ist es bis dann gar nicht so aufgefallen. Es war für mich immer alles eins, so wie hier. Wenn ich Jesus erwähne, dann dachte ich, habe ich alles gesagt. Und da stand das aber so, das war nur sein irdischer Name. Und wenn wir das so verwenden, dann ehren wir auch nur als den Mensch Jesus. Sagt man aber Herr Jesus, dann ist das schon eine andere Kategorie. Sagt man das volle Herr Jesus Christus, dann hat man den vollen Namen und die volle Ehre gebracht. Kennt ihr das, diesen Unterschied? So, da als Beispiel wurde das angeführt, zum Beispiel, wenn wir ein Gebet so abschließen und sagen, das bitten wir um Jesu Namen. Dann sagt er, das ist, dieser Mensch hat die Theologie nicht verstanden. Der muss sagen, das bitten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Dann hat er den voll geehrt. So, ich habe es bis dann nicht so verstanden und vielleicht ist es bestimmt so, man muss ja überall noch lernen, habe mir dann aber die Bibelstellen nachgelesen und im Philipperbrief wird es aber auch so gesagt. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und dass in dem Namen Jesu sich beugen werden alle Knie. Fand ich dann doch so, dass es auch biblisch so gehandhabt wurde, dass nur Jesus erwähnt wird und alles aber gemeint ist. Und das fand ich für mich wichtig, dass ich sage, in dem Wortlaut habe ich das nicht so bemerkt, aber wir haben jetzt nicht den irdischen Jesus vor uns. Und das sollen wir uns sehr deutlich aus dem Korintherbrief vor Augen halten, dass, wie der Paulus das erklärt und sagt, und wenn wir mal den Christus im Fleisch gekannt haben, dann jetzt nicht mehr. Er ist der Sohn Gottes, er ist auf dem Thron, er ist das Lamm, das der Löwe Davids ist. Das ist auf einmal, das vereint sich alles. Und somit ist das, glaube ich, auch so weiter. Für mich war das wichtig, dass ich diese Verehrung Jesu dann auch so meine, in dem vollen Titel. Aber da war das so gedeutet, dass diese Aussprache doch zu einer falschen Vorstellung von Jesus führen würde. Und er sagt, und da konnte ich ihm mitgehen mit dem Schreiber, er sagt, dadurch verleiten wir Menschen, die nur an den geschichtlichen Jesus glauben, dazu, dass sie in diesem Denken bestätigt werden. Weil sie meinen damit nur das. Geschwister, Ergänzung, Fragen, immer, jeden Augenblick. Immer unterbrechen und gern.
Thank you. Ach, zu Gottes Ehre, ich habe dir mal erzählt, mal bei uns im Hauskreis, wir wollten mal, wo wir waren, kurz in Deutschland, wollten wir uns ein Auto kaufen. Da haben wir auch gebetet, Herr, gib uns ein Auto, dass wir ein Auto kaufen konnten. Ja, und das war nicht lange, nachdem haben wir ein Auto auch gekauft, auch sehr billig, auch ein guter. Wo wir standen draußen, so, und waren da mehrere Männer, die standen da und haben auch getrunken, Bier. Und dann sage ich, ja, dieses Auto hat uns der Gott geschenkt. Und dann guckte sie so komisch auf mich. Und mit das sind wir auseinandergegangen. Und nach ein Jahr oder nach zwei Jahren haben wir uns getroffen wieder mit dem Mann. Und da sagte er, Johann, kannst du erinnern, da hast du mal gesagt, der Gott hat dir ein Auto geschenkt. Und ja, habe ich gesagt. Er sagte, ich dachte lang nach, aber jetzt weiß ich, sagt er. Er hat sich bekehrt und dann, nachdem wusste er das. Wie was? Das war da geschrieben, Jesus sehen.
Ja, was damit gemeint ist, ja. Danke. Der Leidensweg, das ist ja auch so der Vergleich bei den Engeln, was dann die Menschen stutzig macht, dass sie sagen, das ist das Verwirrende. Und es gibt in den Kommentaren der rabbinischen Literatur wirklich keine Auslegung zu Jesaja 53 oder Psalm 8. Weil das das Verwirrende ist, weil das für sie doch unerklärlich ist, was da geschrieben ist, und sie wollen das aber noch nicht auf Jesus anwenden. Durch die Leiden hat er viele, oder geht der Weg zur Herrlichkeit. Hier wird das dargestellt als einen notwendigen Weg, weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung, das ist Jesus, durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Hier ist gesagt, dass um viele Menschen zu dieser Herrlichkeit zu führen, musste der Wegbereiter oder der Urheber oder der Grund dieser Rettung, wer diese Rettung vollbringt, der musste selber Leiden durchgehen. Das ist hier eine sehr deutliche Sprache. Und die Frage der Leiden bleibt ja immer eine sehr zentrale Frage, auch im Atheismus. Und wir merken ja das auch, dass es auch so etwas ist, was unseren Glauben doch etliche Mal sehr erschüttern kann. Nicht nur festigen, aber auch sehr erschüttern kann. Dass wir mit den Leiden dann doch auf einmal etwas verbinden, was nicht zu Gott passt. Das darf da nicht sein. Und das sind ja die Worte aus dem Psalmen, wenn der Psalmist sagt, ich habe doch meine Hände in der Unschuld gewaschen. Und wir kommen mit den Leiden nicht immer so einfach zurecht. Und ich glaube auch nicht, dass es weiter einfach sein wird in unserem Leben. Wir werden das immer wieder neu fragen. Aber ich will doch behaupten, dass es wichtige Worte sind für uns, dass wir wissen, etliche Mal sind Leiden einfach nicht nur theoretisch, dass wir uns da irgendwo was zusammenreimen, warum das und wie das jetzt gekommen ist und warum es so ist, sondern die sind einfach notwendig. die sind wirklich nicht gleich verteilt auf die Menschheit. Das ist mit Sicherheit so. Und das hat auch nicht immer mit dem Lohn und Folge der Sünde sollt, ist der Tod, trifft uns alle. Aber das, was wir an Leid erleben, ist nicht immer auf unsere Frommigkeit, auf unseren Verdienst oder noch was zurückzuführen. Wie hier auch bei Jesus. Er sagt einfach, damit viele gerettet werden, musste der Weg des Leidens von dem Urheber her gegangen werden. Das Leid musste hier so sein. Ich weiß nicht, wie weit uns das in Zukunft trösten wird, aber mir war das schon wichtig, diese Worte von dem Samuel Koch, der ja so berühmt verunglückte, der junge Mann, dass es einigen schon zu viel ist, was darüber geredet wird. Er hat in Idea das Grußwort geschrieben zu der Weihnachtsausgabe und hat dann gesagt, dass es ihm wirklich schwer fiel, diese Entscheidung zu treffen, das zu machen. Er sagt, warum meint man, dass ich durch einen Unfall auf einmal ein weiser Mensch geworden bin und hier irgendwas schreiben kann? Mich hätte ja nie einer gefragt, wäre dieser Unfall nicht gewesen. Und jetzt fragt man mich, aber es ist schon, er hat was erlebt, was wirklich tiefes Leid bedeutet. Und deswegen fragt man ja ihm dann auch. Und er hat nur so, hat dann noch einige Gedanken geäußert, nur gesagt, den Hauptgedanke seiner Andacht war, es gibt viele unterschiedliche Auffassungen über Glaubensfragen, über Erkenntnisse. Soll man das so aussprechen oder so aussprechen? Und die werden wahrscheinlich uns auch immer weiter begleiten. Er sagt, aber was mir wichtig geworden ist, in meinem Schmerz, wenn du 24 Stunden ununterbrochen unerträgliche Schmerzen hast, dann ist mir das zum Trost geworden, dass ich weiß, dass Jesus kam in diese Welt und hat Schmerzen ertragen. Er hat die getragen. Er hat nicht darüber geredet und geschrieben und noch was. Er hat die gelebt. Und das ist ein Gott, der an meinem Schmerz auch jetzt teilnimmt. Er sagt, ob ihr mir glaubt oder nicht, aber das tröstet mich. Er nimmt teil an meinem Schmerz. Das weiß ich und das tröstet mich. Und so erklärt er hier auch nicht viel hintergründig, auch nicht für jede Lebenssituation. Aber es ist der Grundsatz, dass er sagt, Leid, es war, man sagt, das ist hier ein bisschen unpassendes Wort, vollkommen gemacht. Aber vollendet. Etwas fehlte dem Retter noch. Und das war die Erfahrung des Leids. Und das kommt ja auch weiter, dass er sagt, er ist dadurch so ein Priester geworden, der kann für die Sünden des Volkes wirklich Opfer bringen. Er kann's. Und Leid ist im Leben von Jesus eine sehr zentrale Erfahrung und eine sehr echte Erfahrung. Und das war nicht nur ein Gedanke, sondern es sind Tatsachen. Dann kommt weiter diese Verbrüderung. Ich weiß, es ist kein gutes Deutsch, aber ich glaube, das Wort gibt es. Besseres fand ich irgendwie nicht. Die Verbrüderung mit den Menschen geschah auch durch diese Erniedrigung. Wir fragen uns immer wieder, die Menschen wollen wissen, wenn er der Messias ist, warum ist er dann so tief vor einem Pilatus? Warum wird er getötet? Warum kann man ihn bespuken? Warum soll das alles geschehen sein? Und hier, das ist ja alles eine Antwort darauf. Er, der heilig macht, und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Deshalb schämt er sich auch nicht, sie seine Geschwister zu nennen. Und dann kommen zwei Zitate wieder, oder drei, aus der Heiligen Schrift. Hier wird das auch mit dem erklärt, dass man sagt, damit er sie Brüder nennen kann, müssen sie den gleichen Vater haben. Und dass er Mensch geworden ist, ist Gott sein Vater geworden. Und deswegen, und weil bei den Menschen ist das auch so, und deswegen, weil sie einen Vater haben im Himmel, kann er zu den Menschen Brüder sagen. Das war für diesen Dienst des Priesters, war und ist das wichtig. Und er musste sterben können. Deswegen wurde er Mensch. Gott stirbt nicht. Aber ein Mensch kann sterben, muss sterben. Etliche Mal darf er auch sterben. Ich denke, wenn wir erstmal so einen kranken Menschen leiden sehen und dann fangen wir an zu beten über Sterbensgnade und sagen, das wäre so gut, wenn der sterben könnte. Und das war ja auch der Schutz Gottes, um das überhaupt irgendwann alles zu verbringen. Wir erinnern uns an dem Sündenfall, dass dem Mensch der Weg zum Baum des Lebens verwehrt wird, damit er nicht ewig lebt, damit er sterblich ist und das überhaupt geschehen kann. Dass er gerettet wird, dass er erlöst wird. Und wir wollen das auch als eine Gnade und Gabe Gottes annehmen. Das heißt, Jesus ist ganz Mensch geworden. Das ist die einfache Aussage davon. Und sie spricht ja auch über die Macht des Teufels, die er hatte mit dem Tod. Und wir wissen aber, ich glaube, Geschwister, es ist aber doch so mehr, das geht um die Angst des Todes, gar nicht um den Tod. Weil ich finde doch in der Schrift, dass den Tag und die Stunde des Lebens und die Zeiten, die sind in Gottes Hand. Die bestimmt nicht der Teufel. Und der hat auch nicht den Tod als etwas, was ihm unterstellt ist, sondern das war eine Frucht der Sünde, der Tod. Aber der Teufel hält uns Menschen in diese Angst des Todes, die hat er. Und diese Angst des Todes ist ja auch eine Versklavung, wenn man immer ja, damit den Menschen lenken, führen, beeinflussen kann. Oder der sagt, da ist etwas, was wir dieses Jahr auch an der Jahreslosung haben. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das hat Anknüpfungen, Geschwister, das hat Anknüpfungen in unserem täglichen Denken, Leben. Und vielleicht werden uns auch ein paar Missgeschicke geschehen, dass mal, ja, es ist schon ein großer Unkostenfaktor, aber so eine Spülmaschine kaputt geht, dass man dann auch sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Deswegen sind da jetzt Löcher in meinen Schuhen. Und so, das kann man umwandeln in diesen Gedanken, weil wir ja auch hier leben sollen und wollen. Es ist eine Zeit, die Gott uns geschenkt hat. Aber doch diese Furcht des Todes, dass die nicht zu große Macht über uns hat. Denn die ist dem Teufel genommen. Er darf damit nicht mehr drohen. Weil nach dem Tod erwartet mich nicht Finsternis, und das Feuer der Hölle, sondern die Gnade Gottes und das Licht Gottes, die Welt Gottes. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich da Festigkeit habe und Glaube und Vertrauen oder ich weiß wirklich nicht, so wie so später, wenn man berichtet, gestorben sind mit vielen Schrecken, Finsternis. Das müssen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen ringen darum, dass es Licht ist und dass diese Gnade auch ja durch Jesus geschehen ist. Und deswegen, wenn die Frage entstand damals, warum gar diese Erniedrigung, warum gab es so viel Leid bei Jesus, warum konnte er sich nicht vor diesen weltlichen Herrschern nicht mal befreien, dann gibt es die Erklärung dafür, warum das alles nötig war. Und aber die zukünftige Welt ist ihm unterstellt. Und das ist, wofür wir ihm danken, anbeten wollen und unseren Herrn Jesus auch in unseren Herzen und mit unserem Munde loben. Lass uns noch zum Gebet aufstehen.